versuche ich mal möglichst am Sonntagmorgen möglichst euphorisch. Nein, ich versuche gar nicht euphorisch zu klingen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von System Matter Small Talk. Heute dabei ist der Daniel.
Hallo.
Der Patrick.
Hallihallo.
Und ich bin der Matthias. Ja, Aufnahmetermin Sonntag früh 10.30 Uhr. Vernünftige Leute sind jetzt in der Kirche, glaube ich.
Ja, richtig. Aber wir haben schon den 6 Uhr Gottesdienst mitgemacht und können dann auch hier schon mitmachen.
Es ist wenigstens ja. Nicht die Sonntagabend-Melancholie. Also irgendwie Sonntag früh ist besser. Und draußen ist schönes Wetter. Hier Mitte Oktober, wahnsinnig tolles Wetter.
Ja, 25 Grad.
Ein bisschen zu warm.
Im Herbst.
Im Oktober. Ja. Ich wollte gerade sagen, sonst ist dir das zu spät, jetzt zu früh. Dazwischen geht aber auch nicht. Das ist das Problem.
Ich bin im Moment ich habe eine kaputte Hand, wie du weißt. Also
wir müssen eigentlich erstmal hier erklären, warum wir so spät sind.
Also wenn das jetzt an mir gelegen hat.
Nein, das hat ja nein, im Gegenteil, es war eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände. Denn es gibt ja, wir haben ja die Bundestagswahl haben wir noch nicht besprochen, ne? Da haben ja sogar Leute in den Kommentaren geschrieben, dass sie sich freuen darauf von uns eine Analyse. Ja, reicht doch. Ne? Dass sie sich freuen. Heute ist außerdem Wahl in Niedersachsen
und in Österreich.
Auch noch dazu. Und in Österreich wird auch gewählt, richtig? Also insofern ist ja heute hier nochmal Hochamt für uns innerhalb des Podcasts. So, und dann kamen natürlich noch andere unglückliche Umstände hinzu. Also Matthias ist im Grunde hier arg verletzt. Möchtest du kurz erklären, wo deine Verletzung liegt und was das Problem ist?
Ich hatte vor einigen Wochen einen Unfall und habe mir die beiden Mittelhandknochen der linken Hand mehrfach gebrochen, die mussten operiert, verschraubt werden, mit einer Platte drauf. Und das heißt, ich bin seit mehreren, also in den ersten Wochen war ich sehr stark behindert, nur einhändig unterwegs hier und mittlerweile geht so ein bisschen und man hat so eine neue, ich habe so einen neuen Respekt für den Daumen auch entwickelt. Ne? Ich wusste schon immer, dass der sehr wichtig ist, also auch für die menschliche Entwicklung und man merkt dann so, ja, Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger funktionieren nicht. Hey, aber der Daumen und der Zeigefinger allein schon, die können das gut. Und ich sag mal, der erste und der Hauptspruch, den mir jeder sagt, dem ich das erzähle, aber du bist aber Rechtshänder, ne? Den Spruch kann ich nicht mehr hören, gebe ich zu.
Ja, ne? Aber du bist Rechtshänder, ne?
Ich bin Rechtshänder, ja. Ich kann mir also den Hintern abwischen, ja, und all das, woran die Leute sofort denken, alles gut soweit. Und es wird ja auch besser, aber ja, das heißt, die letzten Wochen waren schwierig. Ne, merkt dann, ist interessant, interessante Erfahrung hier. Dann, ne, ja, kannst du mal mit mir einkaufen fahren oder kannst du mir mal was mitbringen oder also so die Kleinigkeiten.
Du hättest das gnadenlos ausnutzen müssen hier. Ja, diese eine Ecke, da wollte ich immer mal Fußleisten anbringen, habe ich jetzt hier, ist die Hand kaputt. Hier müsste mal wieder tapeziert werden. Ja, aber Umzüge.
Das Irre ist ja, am Ende hast du da aber auch keine Lust mehr drauf. Am Anfang bist du irritiert, dass du das in Anspruch nehmen musst, die Hilfe. Dann bist es aber auch irgendwann leid. Und dann so, und dann schnappe ich mir meinen Rucksack und dann bin ich halt auch mit Schiene, so, dann gehe ich jetzt einkaufen. Wird alles etwas schwieriger, aber das geht. Und das Schöne ist so, das sind dann die tollen Geschichten, die man jetzt so, als würden jetzt hier Leute zuhören, die noch nie irgendwelche Verletzungen hatten. Aber Daniel, du bist tatsächlich dein ganzes Leben irgendwie ohne Bruch davon gekommen.
Ich
ne?
habe...
Aber gut,
ich
du tust ja auch nichts.
Das ist völlig richtig. Ich habe mir noch nie in meinem Leben was gebrochen. Ja. Das liegt aber auch daran, also ne... Ich werde ja immer nur in meinem Umfeld bestärkt. Je mehr die Leute Sport machen, umso gebrechlicher sind sie mittlerweile. Wir hatten ja schon alles. Du hast deine Hand kaputt, du hast ja jetzt auch eine Platte irgendwie da drin, ne? Also die auch nicht raus muss, oder wie war das?
Nein, also an einem Fingerknochen sind zahllose Schrauben und der andere, da ist so eine lange Platte drüber, wo die einzelnen Knochenteile mit Schrauben aneinander gebohrt wurden. Und
das ist jetzt so ein Haken ist da
jetzt. Das werden jetzt die nächsten Wochen natürlich so ein bisschen zeigen, inwiefern die Sehnen da irgendwie irgendwie behindert sind. Aber eigentlich wurde mir gesagt, das kann theoretisch alles drin bleiben.
Ja, also das haben wir, dann hatte ich hier im entfernteren Freundeskreis mittlerweile hier die Achillessehne, Ferse, die irgendwie kaputt gegangen ist. Beim Sport, Knieverletzung, also ich weiß nicht, ich habe hier nur Gebrechliche um mich herum.
Ja, aber das
sag ich, dann sag ich mir einfach gar nicht erst anfangen damit.
Ja.
Gar nicht erst anfangen.
Es sind Unfälle. Und in meinem Fall war es auch wirklich ein ganz, ganz dummer Unfall. Alltägliche Bewegung beim Sport. Nix Außergewöhnliches. Das passiert. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich wollte die Alltagsgeschichte. Ich habe interessante Erfahrungen gemacht. Und zwar, ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich nicht nachträglich auch noch, selbst wenn die Hand jetzt wieder komplett heil ist, mir mal ab und zu zum Spaß wieder die Schiene anverbinde und damit durch die Stadt und einkaufen gehe. Die Leute sind so wahnsinnig hilfsbereit. Das ist also toll. Das funktioniert irgendwie psychologisch. Hör mal, keiner, also du machst einhändig, ne, du holst deine Geldbörse raus, fummelst da einhändig drin, ne, klemmst sie irgendwie noch an der Kasse ein. Hör mal, keiner traut sich, dich irgendwie.
Ja, natürlich nicht.
Ein bisschen schneller machen. Alle warten, alle gucken die Hand an, alle warten.
Und das ist sehr ungewöhnlich, gerade an der Kasse bei Aldi oder einem anderen Discounter.
Das hat mir richtig gefallen. Ja, da merke ich immer, es ist richtig schön, dass Leute mal so rücksichtsvoll sind, wenn man offensichtlich merkt, dass da jemand gerade behindert ist.
Tja, ist doch schön.
Also ich habe mich gefühlt wie so bei so einem sozialen Experiment hier. Habt ihr das nämlich bei den Grünen mal gemacht? Wir fahren mal einmal einen Tag hier mit dem Rollstuhl durch die Gegend und guck mal, welche Hindernisse ich habe. So, ich habe jetzt mal für ein paar Wochen einhändig, weil ich hatte ja den Daumen.
Also, erinnerst du dich sogar noch dran?
Ja. Das, ja, klar. Ja,
weil ich das auch halb kritisch fand, weil man das ja nicht wirklich dann nachahmen kann. Ne?
Der Test war, eine Haltestelle früher als die Arena auszusteigen, weil man an der Arena selber nicht mit dem Rollstuhl aussteigen kann, mal zu testen, wie simpel ist das denn? Und man hat dann gemerkt, es geht die ganze Zeit bergauf. Das war der Hintergrund dieses Testes.
Aber damals. Rollstuhlfahrer haben ja dann auch starke Arme, die machen
das. Ja, das ist ja kein Problem.
Das gibt's in Köln aber auch, wo du Bahnhaltestellen hast, wo du wirklich, du musst, da gibt's keinen Aufzug, mit dem du runterfahren kannst, da gibt's nur Treppen. Dann musst du wirklich eine Haltestelle weiterfahren, mit dem Zug zurückfahren und dann kommst du erst da runter. Das ist total irrsinnig.
Ja, aber das ist da auch die Ansage, ne? Mobilitätseingeschränkte bitte hier aussteigen und also.
Ja, schön.
Oder eine Station weiterfahren.
Großartig. Naja. Apropos mobilitätseingeschränkt, kommen wir mal zur Bundestagswahl. Patrick, du hattest bestimmt auch hier sozusagen Wahlparty dann abends.
Ja, natürlich.
Also, ne, haben wir auch gehabt. Also wir haben hier mit Haggis-Chips hatten wir unter anderem, weil einer vorher in Schottland war, konnten wir dann die Bundestagswahl abends gucken. Und war natürlich alle euphorisch, vor die ganze Vorberichterstattung erstmal mit den Analysen und Interviews und den Experten, das ist ja hier das Spannende, das ist sozusagen meine Weltmeisterschaft hier. Kommt aber öfter, gut, in unterschiedlicher Gewichtung, aber wie kann man sagen? Niederschmetternd für den einen oder anderen.
Ich hänge wahrscheinlich ab, auf welcher Seite man ist, aber da wir uns ja wahrscheinlich alle so ähnlich so halb, ne, links-grün versifftes Lager hier. ich war schockiert, gebe ich zu. Wir hatten vorher noch, ich erinnere mich daran, dass wir kleine Wetten abgeschlossen haben.
Ja, wir haben Spielchen.
Und ich glaube, ich habe mit 13% AfD hatte ich genau getroffen.
Ja, du hattest,
ich war damit, glaube ich, sehr, ich habe sehr hoch gegriffen. Ich glaube, die meisten, die haben gerade so die 10%. Ich erinnere mich, ich glaube, ihr anderen wart eher so etwas verhalten. Und mit den 13%, da ich denke, ich sehe da schwarz. Ich sag immer gerne, wenn ich die Zahlen noch so richtig im Kopf habe, also ich kann da mittlerweile mit 24% der Deutschen nichts mehr anfangen. Also dazu zähle ich dann die 13% AfD und die 11% FDP-Wähler oder 10, irgendwas Prozent Wähler. Ja, also das ist für mich absolut. Ja, und ich gebe zu, die Grünen, der Wahlerfolg, das war ja auch also ich hatte noch irgendwie gedacht, boah, ob die 5% Hürde, ob die da nicht so dran kratzen. Ja. Und,
da hat wirklich keiner mitgerechnet.
Aber wenn die Wahl noch eines gezeigt hat, dann hast du diese ist jetzt auch nur so halb ironisch, aber ja, diese Wähler mit dem guten Gewissen, weißt du, ich stelle mir mal so, der typische Grünen-Wähler, den ich so kenne, ist derjenige, also der ist doch nicht wirklich Politik interessiert, ja? Er hat also nicht wirklich Ahnung davon, aber das ist ja, aber ja, ein bisschen die, aber die Guten wählen möchte ich ja trotzdem. Und die sind so ein bisschen.
Ne, du meinst, wenn er die Guten unter Ahnung hätte, er die Linken gewählt. Also das ist so dann der nächste Schritt.
Ich geb zu, ja, so, also ne, also wer gut ist, aber gleichzeitig vom Politikverständnis hat und so wirklich weiß, dass eigentlich das brennende Thema gerade die Spaltung Arm und Reich, ne, Zweiklassen, Krankensystem, Rentenversicherung. Also wer davon von den Themen keine Ahnung hat, der sagt, ach so, eigentlich ist Umwelt auch sagen, ja auch sehr wichtig, ne?
Umwelt ist wichtig. Diejenigen, ne? Die sich für Soziales interessieren und für Umwelt, die wählen Grün und werden nur Soziales, der nimmt eben dann.
Ja, aber hättet ihr dann hättet ihr dann Cem Özdemir und wie heißt sie noch?
Katrin Göring-Eckardt.
Katrin Göring-Eckardt als Vorsitzende gewählt, wenn das ja die sozialen Probleme so wichtig gewesen wären.
Nee, ich meine. Ich kann jetzt nicht über das Urteil der Basis mich erheben.
Du kannst aber
es könnte verfänglich sein irgendwann ja, mal.
Karriere will ich da ja nicht machen. Aber
ja, dann raus damit.
Meine Wahl
ich habe die nicht gewählt.
Meine Wahl war es jetzt nicht, zumindest nicht in dieser Kombination.
Ja. Ist das nicht vielleicht bei den Grünen auch sehr landesabhängig, wo man dann so ist, in einigen sehr gut situierten Bundesländern, da neigen auch die Grünen dann eher zu so einer relativ konservativen, wirtschaftsfreundlichen Haltung und vielleicht
sagen,
in NRW habe ich hier das linke Spektrum doch ein bisschen weiter aufgeschöpft.
Sagen wir ruhig Baden-Württemberg, ja. Ja,
ist ja so.
Aber das ja, war auch so. Das war aber meiner Meinung nach aber auch das beste Zitat am Wahlabend. ja. Das war Phoenix, der Ticker unten mit den Zitaten und dann hier bei der Wahl, wo dann relativ klar wurde, dass es eigentlich nur auf eine große Koalition oder eben Jamaika hinauslaufen kann, dass dann hier Winfried Kretschmann sagte, ja, irgendjemand muss das Land ja regieren. Ja. Das ist einfach toll.
Yes, das ist, man. Ich habe so toll. Das Einzige, ich habe nichts dagegen, miteinander zu reden. Das kann man irgendwie auch machen. Und ich lasse mich auch gerne überraschen, bin da persönlich sehr skeptisch. Ich habe nur so ein bisschen an dem Abend auch die Angst gehabt, dass man Verantwortung dem Staat gegenüber sehr hoch gewichtet bei einigen Leuten. Und ich finde, man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber dem eigenen Wähler und das wird sich in den nächsten Wochen, also man fängt ja nächste Woche erst an, miteinander zu reden, weil die CDU erst noch die Wahl heute in Niedersachsen abwarten wollte.
Ja. Die wichtige Frage, wenn du da schon irgendwas weißt, wie sieht das aus mit dieser Cannabis-Legalisierung? Wie groß ist die Chance, dass wir da...
Es gab noch nicht ein einziges Gespräch zwischen CDU, FDP und Grünen. Oder Union
kannst du das
und
FDP und Grün. Vielleicht stößt du das einfach mal an. Aus medizinischer Sicht ist ja wichtig. Nein,
aber das wird ja jetzt auch kommen. Ich sag mal, ne, also ja. CDU, CSU haben ja jetzt ihre Obergrenze, Nicht-Obergrenze. Also, ne?
Ja,
hatte sich,
ja.
Die haben Welke sich immer so schön ausgedrückt. Wir haben jetzt eine Obergrenze von 200.000. Es sei denn, es kommen mehr.
Ja, Top Leute. Ganz gut. Ja. Wahnsinnig toll. Ach ja, ja, ansonsten dann danach lief ja dann Anne Will, ne?
Die ja, Talkshow mit Gauland. Wir haben uns alle schon gewundert, warum der Spitzenduo der AfD nicht bei der Elefantenrunde war.
Ja, war nur der Meuten.
Ja, die Elefantenrunde fand ich, meine, Will habe ich dann gar nicht gesehen, ja. Das war ich auf dem Heimweg, aber ich fand die Elefantenrunde schon stimmt. Echt, wie Schulz anfing und erstmal die anderen analysierte und denen zu erklären, wie die ihr Wahlergebnis einzusortieren haben, anstatt was über das eigene Ergebnis zu sagen, man wird keine Koalition eingehen, auf keinen Fall und überhaupt nicht und gar nicht.
Darf ich da bei euch beiden mal die Meinung raushören? Ich habe mich jetzt mit mehreren unterhalten, Leute, die dem eher wohlgeneigt sind und da, also ich durchaus fand das ganz interessant, aber also meine ist ja eine Alternative immerhin gewesen. Die hatten jetzt bei der Elefantenrunde das Gefühl, der macht jetzt den Schröder, gleich fällt ihm wieder die Goldkette hier, ne, aus dem Jackett. also da, diese diese psychologische Einordnung fand ich so interessant. Und ich finde, die war so, je nachdem, mit welchen Leuten ich auch gesprochen habe, war so, die schien sogar lagerunabhängig. Da gibt's Leute, die meinen, ja, der hat doch da völlig den Verstand verloren, völlig undiplomatisch, und das fand ich nicht gut, wie der da, hat man ja gesehen, dass er da nicht sich unter Kontrolle hat. Und die anderen meinen, ja, warum hat er nicht die ganze Zeit so den Wahlkämpfer gemacht? So hätten wir den gerne vorher mal gesehen. Der schien mir auch, jetzt aus meiner Perspektive, regelrecht befreit von vielleicht dem Druck, möglichst diplomatisch alle Sachen zu adressieren. Kam das jetzt bei euch quasi an? Hör mal, hat er den Verstand verloren? Warum jetzt? Oder wie kam das bei euch?
Ich würde sagen, letzteres. Also der war wirklich, hätte auch ein bisschen, hätte auch vorher machen können. Ich habe aber fairerweise diesen tollen Spiegelartikel nicht gelesen, wo die den begleitet haben, wo der dann hier so lamentiert hat hier. Ach, irgendwie kennt mich niemand und alles ist irgendwie schlecht.
Den habe ich leider auch nicht gelesen. Der soll ja auch Gabriel nicht sonderlich gut weggekommen sein, was die Unterstützung anging. Aber ich muss an dem Abend eher an Schröder denken. Also so aufzutreten, fand ich schon irgendwie dafür, dass man da so ein Ergebnis eingefahren hat, schon etwas abgehoben. Ne? Und vor allen Dingen nur über die anderen zu reden, ne? Und denen zu erklären, dass die jetzt eine Regierung eingehen müssen, man selber das aber auf keinen Fall tun wird. Und eben, wie gesagt, Merkel erklärt, wie sie ihr Wahlergebnis einzusortieren hat. Und sie hingegen fand ich an dem Abend extrem staatstragend. Also war schon, war irgendwie schon beeindruckend. Und ich glaube, ein anderer Schulz im Wahlkampf wäre nicht.
Inwiefern ganz beeindruckend?
Keine Ahnung, vielleicht habe ich sie nie so unpolitisch, überpolitisch, also überparteilich.
Bundespräsidentenhaft.
Ja, also da waren so ein paar Dinge zwischen, wo ich gedacht, also sie hat da keine Parteipolitik offensiv vertreten, ne, sondern hat sich aber auch klar gegen AfD positioniert, war so das, was man so als den Gegenpol dann sehr stark da sehen konnte.
Naja, und da kann man jetzt, je nachdem welchem Lager man ist, sagt man jetzt, ach guck mal, das war der ruhige Gegenpol gegenüber dem aufschäumenden Schulz, oder man sagt eben, ja guck mal, die tut das, was sie die ganze Zeit tut, keine Politik.
Das würde ich noch nicht, mit dem würde ich noch nicht mal widersprechen.
Ist mit dem Ergebnis zufrieden, obwohl sie wahnsinnig viel verloren hat. Absolut katastrophales Ergebnis eigentlich. Ey, aber ohne mich kann man nicht regieren. Ich bleib Kanzlerin. Also haben wir eigentlich gewonnen. Fertig. Ich fand das so schön. Dazu muss ich immer das erwähnen. Augstein und Blome. Ich glaube, da war es der Blome, der erzählt hatte, dass er sich doch mal mit einem CDU-Angehörigen da unterhalten hatte und dann der Meinung war, ja, das mit der Jamaika-Koalition, das klappt dann schon. Die Grünen, da machen wir noch ein paar Kohlekraftwerke aus. Bei der FDP, da machen wir noch ein paar Steuersenkungen. Die CSU, was kriegt die? Ach ja, genau, die kriegt sowas Ähnliches wie eine Obergrenze. Und dann vom Blume die Gegenfrage, ja, und ihr, warum wollt ihr das machen?
Wir kriegen den Kanzler.
Wir haben das Kanzleramt.
Ja, genau.
Ja, darum geht's. Ja. Mehr nicht.
Ja, es ist
immer die Frage nach dem Status quo. Weißt du, wenn 60% der Deutschen einfach sagen, Status quo ist geil, mir geht's gerade gut, dann klappt das alles so. Das hat man nicht bei der Wahl gesehen. Aber Leute, fast 11% FDP. Wer glaubt, wie kann der Lindner noch so gut ankommen? Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht.
Alle die Merkel nicht wählen wollten, aber auch nicht Gauland wählen wollten und Weidel. Ich glaube, die sind alle in die FDP gewandert.
Dazu dann so kluge Sprüche wie Digital First, Bedenken
Second. Oh ja, richtig. Schwarz-Weiß-Fotografien.
Ja.
Das zieht.
Wie war das noch? Die Parfümerie, die sich beklagt, dass die Leute alle nach dem FDP-Parfüm fragen.
Ah, aber schön. Eigentlich, Daniels gerade, das ist es wahrscheinlich, ne? Du willst nicht. Da sind die Wähler jetzt wieder. CDU möchte ich jetzt nicht, aber ich möchte diese Koalition, davon hat die FDP ja also wie Kinder waren, da war das immer so.
Ja.
Da hat man sowas teilweise für die Wahlkampf gemacht. Dann wählt man halt die Gelben mit, auch wenn man nicht wirklich auf deren Seite ist, aber diese Koalition, die möchte ich haben.
Aber wir sind im Grunde, das ist ja alles hier noch alter Kaffee, weil du hast ja dann nach der Wahl, da ging es ja sofort weiter. Hier, Petri tritt aus der AfD aus, ja, und die verlassen, die Blauen, genau.
Blaue Partei.
Die, Die verlassen bedenklich oft irgendwelche Talkshows mittlerweile.
Ich habe zu dem Petri-Ausstieg, habe ich letztens, bevor ich es vergesse, Spiegel hat ja den Podcast, ich glaube, Stimmfang.
Ja.
Kann ich nur empfehlen, ist hier Yasemin Yüksel, also ganz nett gemacht eigentlich, also auch relativ neu alles, gibt's ein paar Folgen, fand ich aber ganz gut, die hat gerne auch viele Interviews da immer in ihrem Podcast dann da. Und da war das ganz interessant, da haben die auch über die Figur Petri an sich nochmal gesprochen. Und dass das schon in ihrem Führungsstil immer so eine, ja, das ist eine offensichtlich eine sehr ich-bezogene Figur. Ach. Und ja, auch schon immer vorher gewesen, also Parteiprogramme durchgedrückt, ohne irgendwelche Anfragen, ohne Absprachen auch mit anderen. Und da waren sehr wenige Kenner der AfD-Interna waren überrascht, dass die jetzt diesen Pressetermin wirklich nutzt. Und also und da wurde das nochmal, ne, die Journalisten, die können das natürlich dann nochmal mit ein bisschen mehr Know-how dann zurechtrücken, dass sie dann eben sagen, das ist eigentlich das absolute, der Pressesprecher, der entlässt eigentlich dann die Leute am Ende. Ja, und dann du bleibst bis zum Ende, dann kommt die Fragerunde und dann wird sich bedankt und entlassen und fertig. Und das ist eigentlich ein Novum und absolute Unverschämtheit eigentlich diesem Kurs entgegen, dass du einfach vorher sagst, so, nee, Fragen gibt's nicht. Und vor allen Dingen, die hat ja wirklich, ich habe das gesehen, die hat wirklich ihr erstes Statement benutzt, ja, und damit gehe ich jetzt. Und dann steht richtig. Die auf und geht. Und selbst ihre Kollegen da stehen da verdutzt und ja gut, eigentlich können wir uns jetzt alles sparen, worüber wir eigentlich reden wollen. Uns ist jetzt schon klar, welche Fragen sie haben. Und aber wissen Sie was, wir können Ihnen da auch nicht viel zu sagen, weil wir wurden jetzt auch gerade überrumpelt. Ich finde das aber so schön eigentlich, ja, dass man dann sieht, was da für Leute dabei sind und ah.
Ja. Aber ist egal, die Leute sind ja, ich glaube, ne, hatten wir ja auch irgendwie am Wahlamt noch irgendwie besprochen, du kannst die Leute nicht entzaubern, also es ist völlig egal, weil das Wahlklientel wählt die trotzdem, weil die gerne mal was anderes haben wollen.
Ja, aber nicht 13%. Die Frage ist jetzt, in den Landtagen kann das ja mal ein bisschen anonymer bleiben, wer guckt sich schon Landtage an hier, ne, und wie die Debatten abläufen. Ja gut, die Bundestagsdebatten guckt sich auch keiner an, aber unter Umständen wird da ein bisschen mehr drüber geschrieben, ja, in den Medien, wenn die da ihre Unverschämtheiten, die teilweise im Landtag dann kommen, ja, da im Bundestag bringen.
Aber
und dann ist so die Frage, dann wirst du, ja, aber dann, na, ich verspreche dir, ich hoffe, dass bei der nächsten Wahl dann viel mehr Leute sagen können, hör mal, diese Asozialen, die da sitzen, die, ich meine, und das Schlimme ist ja, ne, der Wahlerfolg, es war jetzt auch klar, die Frage ist ja, wer kommt jetzt von denen da, wer sitzt da jetzt wirklich in den Bundestag? Da sitzen ja Leute, die hast du vorher noch nie gesehen. Das sind ja richtig rechte, braunes Gesocks ist das ja.
Einer ist Tempelritter, hatte ich gelesen irgendwo. Das, du hast hier Holocaust-Leugner hast du irgendwie auch noch irgendwo dabei, so, also dann immer so am Rand, ne, also
ich, mein, ja, ich will jetzt nicht den, ne, ich selber in der Richtung unterwegs, aber die Linkspartei hat ja auch mal so einen großen Wahlerfolg, ja, und dann ist leider das Konzept, ja gut, dann müssen Leute nachrücken und die kommen dann aus irgendwelchen Landtagen oder ganz frisch raus und bei der AfD, ja, da werden sich glaube ich einige Leute wundern, da kommt jetzt nicht nur ein Meuthen, ein Gauland, eine Petri und eine Storch. Da, ja, ich, gut.
Wie, ja, da kommen.
Wie ist der Poggenburg und.
Ja, Glaser. Der wurde
also da. Ja, also. Ja. Da werden einige Leute kommen, glaube ich, die regelmäßig ermahnt werden, bei denen wahrscheinlich auch einige regelmäßig rausfliegen, weil, ne, es ist ja zu erwarten und die, das ist ja auch, ne, ist ja auch quasi schon Programm, dass die versuchen werden zu strecken. In einigen Landtagen versuchen sie auch immer wieder durch unnütze Anträge das ganze System nur zu verlangsamen. Das werden die im Bundestag auch machen. Dann ist nur die Frage, ne, kann man damit gut umgehen? Also es wird schon spannend. Ich bin auf die ersten Sitzungen gespannt. Wenn die da wirklich dann sitzen, das Plenum ist voll und die sitzen da, dann, also falls man nochmal hinbekommt, wer wo sitzen darf, weil ne, auf so viele Parteien, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann der Bundestag da nicht ausgelegt.
Ich muss sagen, ich würde diese Mitterrand-Geschichte würde ich gerne nochmal einmal loswerden, weil das irgendwie die ganze Zeit auftauchte. Da sieht man dann eben auch, dass das so schwierig zu entlarven ist, weil die Medien irgendwie nicht so, also ich habe den Eindruck, die nehmen dann ihre Arbeit nicht ganz so genau. Gauland erzählte ja die ganze Zeit dann, und das war ja auch dann beständiges Thema irgendwie noch, weil er kurz vorher noch gesagt hat, dass hier die, man kann ja auch stolz sein auf die Taten und die Fähigkeiten, die Erfolge der Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und er hat dann immer gesagt, ja, hat François Mitterrand hat das auch gesagt. Das hat François Mitterrand einfach nicht gesagt. Das ist einfach falsch. Und es hätte eine drei.
Das sagst du mir jetzt. Das weiß ich
ja,
nicht,
ob das. Ja, das ist eine dreisekündige Google-Suche. Hilft dir dabei in der Recherche, um dir einmal die Rede von François Mitterrand anzuhören.
Wenn ich jetzt,
oder
wenn ich jetzt Mitterrand schreiben könnte, dann würde
ja,
ich
ja, dann hätte richtig, in der Tat. Und wahrscheinlich war das das Hauptproblem. Ich finde das so peinlich, weil das ist, ich finde, wenn wir schon in diesem Bereich sind, wo eben sehr viele hier Fake News und Lügen, weil letztendlich sind es ja dann auch Lügen, so sehr im Umlauf sind und so schnell weitergetragen werden und so schnell Aufmerksamkeit heischend sind, dann musst du eben, dann sind ja die Gatekeeper, also die Journalisten, dann umso wichtiger. Es ist schon ein bisschen schade, dass dann, ja, ich sag mal, so die Qualität ein bisschen gelitten hat.
Ich finde, manchmal ist aber auch die Frage, über welches Stöckchen springe ich und wie springe ich
kommt
darüber.
Auch.
Ne? Also ja. Zum einen diese Aussage in Bezug auf die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, der ist viel über dieses Entsorgen gesprochen worden. Und da sagt er, ja, das wurde da auch gesagt. Ich fand ja viel skandalöser, dass man eine deutsche Staatsbürgerin, die hier geboren, hier aufgewachsen, sich hier integriert, sozusagen nicht anerkennt, dass sie sollte ja nicht in Hamburg entsorgt werden, weil wo sie herkommt, sondern sie sollte zurück nach Anatolien. Also sie zählt für Teile dieser Partei ganz offensichtlich nicht zum deutschen Volk, wenn man diesen Begriff so, also mal in deren Sinne benutzen will. Das fand ich, und ich meine, als die Weidel dann aus dieser Sendung rausgegangen ist, das war ja irgendwie den ganzen Tag lang Thema. Ja. Und ich denke mir, ich meine, gut, bei Bosbach war es irgendwie auch Thema, dass der da aus der Sendung raus ist.
Stimmt,
aber da war es eher auf eine satirische Art, ne? Da gab es dann diese Twitter-Geschichte, wo Bosbach überall rausgeht.
Ja. Bosbach is leaving,
ja. Das war irgendwie ein anderer Umgang damit, und das war kein Tagesthema in dem Sinne, ne? Das ist eher durch diese Internetaktionen, glaube ich, höher gezogen worden. Aber so geht sowas natürlich auch super auf. Und da ist schon die Frage, muss man jedes Stöckchen, was da kommt, nehmen?
Ja, ich sehe das genauso.
Ne? Weil aber eigentlich, ja, ich bin da zwiegespalten, weil es sind die Medien, es sind die Journalisten, die schreiben das, was wir hören wollen. Ich habe dann, und also ich kann nicht kritisieren, dass die das aufnehmen, was da passiert, weil eine rechte Partei, die bald in den Bundestag einzieht, das ist natürlich auch ein wahnsinnig dankbares Thema. Aber das widerspricht natürlich nicht der Verantwortung, die dann Journalisten haben, ja, vernünftig damit umzugehen und den Kontext dann klar zu machen. Und eigentlich, wir werden sie jagen oder was, wir holen uns unser Volk zurück, wir holen uns, also da, unser Land holen wir uns zurück und unser Volk, ne, dass man diese, ich finde, das ist so klar, da muss man, da kann man sagen, eigentlich kann man sich den Job da auch sehr leicht machen. Und kann, ja, das sind alles, das kann man alles schön auflisten, und den Leuten muss man dann klar machen, wenn ihr, das habt ihr jetzt gewählt, die haben wir ja jetzt im Bundestag sitzen. Und nicht nur die, wir haben jetzt sogar noch extremere Leute da im Bundestag sitzen. Ja. Aber wir waren jetzt eigentlich bei der Verantwortung der Presse, und ja. Wir können noch dankbar sein für einige Diskussionsformate. Ich bin mir nicht ganz sicher, eine Zeitung, die dann eben auch ja eine Zeitung verkaufen wollen, das ich ja ist schwierig.
Ja, gut,
also ich kann nicht das eine Medienkonstrukt jetzt da verteufeln und sagen, ihr hättet, also du kannst ja einer Zeitung nicht nicht ein schlechtes Gewissen machen oder die dafür kritisieren, dass die jetzt so ein Hammer-Statement, das kann die ja nicht ignorieren.
Nein, darum geht's mir nicht. Mir geht's eher darum, um die Einordnung von dem Ganzen. Ich finde, das ist immer sehr oberflächlich. Das ist, wenn die irgendwie was, so einen Unsinn raushauen, dann ist das, dann sollte das entsprechend begleitet werden. Das sollte auch langfristiger begleitet werden, was sowas bedeutet. Wie zum Beispiel, dass eben dann in der Bundespressekonferenz einfach mal jemand rausgeht und das eben, das gab's in 60 Jahren noch nie, dass sowas da war. Und was bedeutet das eigentlich, wenn man sich so gegenüber der Presse verhält und gegenüber diesen Ritualen, die ja in diesem Geschäft auch da sind. Ich finde, das ist alles, das wird alles irgendwie zu oberflächlich beantwortet und dann geht das schon, am nächsten Tag muss schon irgendwie was Neues kommen, weil wir ja eben auch Gestresste unserer Zeit sind. Also es muss ja eben ständig irgendwie was Neues passieren und das wird natürlich bei der AfD gerne beliefert. Also da passiert eben auch immer was Neues.
Aber wir haben doch jetzt...
Interessanter fände ich noch die Frage von Talkshows. Ja. Wenn du dir anguckst, was da thematisch im letzten Jahr diskutiert worden ist, und du hast gerade die soziale Gerechtigkeit zum Beispiel angeschoben, ne? Die ist ja eigentlich überhaupt, die spielt ja überhaupt gar keine Rolle im Wahlkampf. Ja. Obwohl sie eins der größten Probleme in diesem Land ist, taucht es überhaupt nicht auf. Beim TV-Duell redet man eine Stunde lang über die Flüchtlingskrise, in Anführungsstrichen. Das und, heißt, man hat sich Türkei. Die ganze... Und die Türkei, man lässt sich die ganze Thematik quasi mitnehmen und lässt, wie ich finde, wichtigere Fragen. Ich meine, die Pflege tauchte am Ende zum Glück, weil da auch jemand das von außen mal reingetragen hat, rein. Und dann gab es vor kurzem irgendwann bei Hart aber fair, ich habe auch nur den Ausschnitt gesehen, genau diese Diskussion, wo dann, ich glaube, eine Ministerin oder die Generalsekretärin der SPD, keine Ahnung, mal darauf hingewiesen hat, dass man auch mal über Rente hätte so ein Dings machen können, wo dann nur kam, ja, gucken Sie mal auf die Quote. Und ich meine, wofür zahlen wir Rundfunkgebühren? Die zahlen wir ja nicht, damit die Quotensendung produzieren, muss man blöd zu sagen, sondern damit die eine, also damit die versuchen, bei ihren jeden Tag eine Talkshow ab und an vielleicht auch mal eine zu machen, wo thematisch was Schmäh im Hintergrund steht. Das ist jetzt alles so furchtbares Medienbashing. Darum geht's mir jetzt noch nicht mal, ne? Aber ich finde, das sind schon Dinge, wo man zumindest mal drüber nachdenken muss, ob da nicht ein wahrer Kern irgendwo drin steckt.
Und uns über Talkshows beschweren, das hat hier, meine ich, in unserem Smalltalk hier eine gute Kultur.
Ich möchte auch noch mal auf die Elefantenrunde zurückgehen, die ebenfalls sehr schlecht moderiert war. Unglaublich schlecht.
Was haben wir gelacht bei einigen Fragen? Das war so ein zynisches Lachen. Das kann nicht dein Ernst sein.
Was ist jetzt
mit der AfD?
Ja, Herr Schulze, Sie sind wirklich sicher, dass Sie keine Koalition eingehen wollen? Also sind Sie jetzt wirklich sehr sicher?
Weil Sie haben jetzt schon dreimal gesagt, auch mit ziemlich
Nachdruck. Überlegen Sie doch nochmal.
Also was ist denn mit Ihrer Verantwortung für... Ja.
Das kann ich, und du sitzt da und denkst, das könnten wir hier besser machen.
Ich glaube, Göring Eckert sollte das Ergebnis der AfD im Osten erklären.
Ja.
Wo kaum Wählerwanderung von den Grünen zur AfD passiert und nur weil sie aus dem Osten kommt. Also, es war irgendwie ziemlich skurril, ja.
Sie ist aber fairer.
Die Elefantenrunde war aber dennoch unfassbar unterhaltsam. Ja, das Im Gegensatz zu Anne Will, direkt da drauf, wo auch die erste halbe Stunde wieder nur der Gauland irgendwie getriezt wurde.
Ja, Der war einfach so müde, der Mann. Der schafft die Legislaturperiode gar nicht, glaube ich.
Nein, das war nur ein bisschen spät für den jetzt an dem Tag.
Ja, das kann auch das sein.
So, ja, glaube ich, das eher. Ist ja auch nicht schlimm.
Die Kritik ist angekommen. Es gibt im Deutschlandfunk gibt's einen schönen Medienformat, Medias Res nennt sich das. Und das ist also auch zum Thema des Kanzlerduells. In der Form soll das nicht mehr stattfinden. Da haben die Sender offensichtlich gemerkt, nee, das ist nicht gut so. Ja. Das können wir so nicht nochmal bringen. Wir können uns das hier nicht diktieren lassen, wie das ablaufen soll. Und das ist auch, meiner Meinung nach, ist das eine Emanzipation, die eigentlich schon vorher hätte stattfinden müssen, wo man einfach sagt, nee, dann gibt's einfach kein Kanzlerduell, das ist dann euer Verlust.
In Österreich gab es, glaube ich, 41 Stück oder so ähnlich. Also, weil jeder Sender sein eigenes und auch nicht nur irgendwie wirklich die Spitzen beiden, sondern, also wenn du die mitzählst, gab es ja bei uns auch mehr, ne? Da gab es noch Wahlarena und Pipapo. Ja. Aber da hatte jeder Fernsehsender quasi sein eigenes Duell in verschiedenen Konstellationen, auch mit verschiedenen Formaten. Ich glaube, in einer haben die sogar eine Quizrunde daraus gemacht.
über die Qualität dieser, wie ist das, Town Hall Talks, ne?
Ja.
Die man dann so schön macht, wo dann da irgendwelche, die Leute aus dem Volk sitzen den großen Politikern Fragen stellen. Darf ich nur wieder hier, ich muss das einmal nur kurz loswerden, wir hatten uns schon darüber gezankt, über die Bring- und Hohlschuld der Politik und der Politikleistungskurs, der bei Schulz da in diesem Townhall-Talk saß, wo dann der eine Schüler meinte, ja jetzt, Sie haben sich ja schon mit den YouTubern jetzt unterhalten, aber was machen Sie denn jetzt noch, um mich zu begeistern, um meine Stimme zu bekommen? Und ich hätte dem am liebsten links und rechts. Und ich hatte so ein Mitleid mit dem Schulze. Boah, und der muss jetzt diplomatisch sein. Wenn ich da stehen würde, ich würde ihm sagen, Junge, ich mache auch Politik ohne dich. Die Kanzlerin auch. Wenn du zu Hause bleibst, dann heißt das nur, dass der Rest darüber bestimmt, wer da gerade im Plenum sitzt. So funktioniert das nicht. Ich muss deine Stimme nicht holen. Ja, ich muss dich nicht umwerben. Wir machen das auch ohne dich alles. Und ich habe so, die Leute müssen auch begreifen, dass das ihre Verantwortung ist, hier zu wählen. Das ist nicht, ne?
Haben Sie aber keine Kugelschreiber?
Yes. Keine Erwartungshaltung, der kann ja zu Hause sitzen. Hör mal, warum hat eigentlich noch kein Politiker hier bei mir an der Tür geklingelt und mir sein Programm erklärt? Das gibt's doch gar nicht. Ich soll die doch wählen. Häufiger. Ja, das ist ja das Schlimme dabei. Und ich finde das auch nicht. Ja, gut. Wobei. Ja,
Die Einstellung ist ja das, was du beschreibst, ne? Also, es geht nicht darum, rauszufinden, was meine persönliche Meinung ist und die in die Wahlurne zu schmeißen, sondern ich muss bequatscht werden. Und irgendwie Fehler im System, wenn du diese Denker hast, ne? Weil es geht ja nicht darum, es geht darum, dass du am Ende das wählst, was deiner Meinung am ehesten entspricht. Und da gehört zu, dass du dich mehr informierst vielleicht als so ein 1,5-Stunden-Format.
Ja, und auch über die Themen hinaus, die dich da jetzt vielleicht gerade, kann nicht sein, dass da jetzt so ein 18-Jähriger dann da hockt, ihr YouTuber-Format, das habe ich ja gesehen, finde auch die Computerspielförderung ist auch ganz wichtig, und ich sehe immer, das ist aber in dem Rahmen jetzt hier, spielt das keine Rolle, das ist ja, diese Umwerbung, dir müsste dein Lehrer eigentlich klar gemacht haben, dass in Deutschland gerade Wichtigeres vonstatten geht. Also, und dafür wählen wir die doch in erster Linie. Ach ja, gut.
Gut, aber wenn du Computerspielförderung für dich als ein wichtiges Thema siehst.
Ja, das ist ja auch.
Ich meine, ne, das ist auch das nächste Problem dann, ne? Aber
kleinste Nenner, ja.
Ja, und guck mal, wir beide sind uns offensichtlich dann darin einig, dass die sozialen Probleme gerade hier eigentlich das Wichtigste in Deutschland sind, und wahrscheinlich hören da jetzt einige Leute zu, die hören auch nicht mal zu, ich kenne die im eigenen Bekanntenkreis, die sagen, wovon redest du eigentlich? Läuft doch alles. Deutschland ist so stark wie nie, wir sind so reich noch nie. Das ist immer, ja, wer ist jetzt Deutschland und wer genau? Ach so, in deinem Umkreis ist gerade alles in Ordnung, alle verdienen gut, alle haben schöne Häuser, alles ist gut. Alle haben schön, dass du den Rest nicht siehst, dann ist auch die soziale Frage gerade für dich kein Problem, weil die hast du gerade erfolgreich ausgeblendet. In deinem Leben spielt die nämlich keine Rolle. Dann können wir uns jetzt ja um Biomilch und über Thermomix unterhalten.
Genau.
So und da kannst du FDP wählen.
Genau. Dann kannst du auch mit gutem Gewissen jetzt Grün und FDP wählen.
Also du solltest dir mal die Parteiprogramme etwas genauer angucken.
Da steht doch eh nur Unsinn drin.
Hartz-IV-Sanktionen sind bei uns ausgesetzt und so. Also, ja, was schwierig genug ist, und was am Ende muss man gucken, was Baden-Württemberg durchlässt. Aber das ist...
Wichtig ist, wie wird's denn? Also schaffen die das mit dem Dreierbündnis? Wäre ebenfalls ein absolutes Novum also mal abgesehen von der Konstellation ist es ja.
Eigentlich ist es ein Viererbündnis, ne?
Ja, richtig. CSU hast du auch noch, richtig.
Als jetzt so die Bilder auftauchten, dass auch SPD, FDP, Grüne und Linke eine Mehrheit hätten. Was natürlich absolut utopisch wäre von der Vorstellung her.
Aber es ist schon interessant. Also ich muss sagen, auf das Experiment bin ich gespannt.
Haben wir hier ernsthafte Zweifel? Nur jetzt mal so kurz. Also ich gehe jetzt davon aus, dass Jamaika wird jetzt so regieren bald.
Die Frage.
Also, ich finde ja gerade diese Obergrenzendiskussion zeigt ja, dass die Hürden da jetzt nicht gerade klein sind.
Du hast demokratische Verantwortung, Patrick.
Ja, das macht mir eher Angst als.
Mit 200.000 kannst du ja wohl leben, oder?
Ich bin sehr gespannt, jetzt, wie gesagt, nächste Woche beginnen die Sondierungen. Ich glaube, Mitte November weiß man mehr. Und ich glaube, wenn es dann zur Koalitionsverhandlung kommt, dann ja. Dann wird's Jamaika geben, weil sobald der Moment der Sondierung abgeschlossen ist, wirst du in Koalitionsverhandlungen auch immer irgendeinen Kompromiss finden. Ich bin mir da noch nicht so, vielleicht ist es der Rest linker Optimismus in mir, der der da noch ein bisschen das Widerströmen gegen hat. Aber andererseits hat auch Merkel und CSU und CDU eine Verantwortung. Das heißt, sie müssen ja auch mit Angeboten kommen, die für eine grüne Partei tragbar sind. Von daher bin ich gespannt.
Ja.
Wir werden es jedenfalls sehen. Ich hoffe, dass die SPD sich irgendwie wieder berappeln kann und ja, in der Opposition als ja, Partei nochmal wächst oder zu Kraft kommt. Denn ja, von Volkspartei kann man ja gar nicht mehr sprechen. Das ist auch, das Duell halte ich auch für eigentlich irrsinnig, weil es ist ja, das ist überhaupt kein Duell. Also Schulz ist ja überhaupt nicht ebenbürtig zu Merkel, von den Zahlen her allein schon.
Ja. Insofern. Ach, wobei sie verliert ja auch immer mehr. Also
ja,
da nähern sich alle irgendwie so einem 20%-Sektor bald, 10-20%. Aber ja. Darf ich nur mal so kurz, das soll jetzt auch nicht so klingen von mir aus, ja, mit FDP kann ich wirklich nicht viel anfangen. Also das finde ich wirklich, das ist mir extrem Respekt.
Das
gibt es halt einfach nicht. Podcast. Das ist eine Lobbyistenpartei, wie sie im Buche steht, und die macht das ziemlich öffentlich. Und ich verstehe nicht, welche Leute da ihr Kreuzchen gemacht haben. Wir konnten doch alle so froh sein, dass die weg waren. So, alle wirklich, und ich bin ja sozialliberal.
Du bist
ich bin sehr liberal. So, diese Themen wurden aufgesungen von den anderen. Wir brauchen die jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wirtschaftsliberal. So, wobei der Lindner, das ist ja das Schlimme, wenn man den Reden hört, dann, der ist ja ein guter Mann. Das ist ein gefährlich guter Mann, ja, weil der eben rhetorisch sehr begabt ist. Also, ja, ich kann schon nachvollziehen, warum ihm der Erfolg zu verdanken ist. So, der ursprüngliche Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, wir haben aber jetzt ja immerhin, auch entgegen meiner Abneigung, werden wir mit Jamaika ja wirklich was Neues haben. Und tatsächlich bin ich dann auch wirklich gespannt. Also, ich sehe das jetzt gar nicht so, ne, das wird ja jetzt nicht die Katastrophe für Deutschland. Ich habe jetzt quasi verloren, in Anführungszeichen, aber ich bin durchaus interessiert. Auch natürlich, was die Grünen dann darin bewerkstelligen können, was ein Lindner dann tatsächlich vielleicht ja wirklich an Abbau, Bürokratieabbau und Steuern, Vereinfachung machen wird.
Ich hasse das. Das ist dieses, seit 45 Jahren wird immer
Wir müssen mal
hier Bürokratie abbauen. Und diese verdammten Bürokraten in Brüssel, das ist grauenvoll. Das funktioniert doch auch. Also, wo ist denn das Problem in Brüssel?
Wo hab ich Brüssel
genannt? Genau, ich bin gespannt, dass es jetzt auch in Brüssel angekommen ist.
Es geht mir um den Bürokratieabbau, weil das ist grauenvoll. Das kannst du als Alt, da schreibst du immer drauf.
Wir reden von Vereinfachung.
Ach, die hatten Zeit, die Vereinfachung zu machen. Die haben gar nichts gemacht in den Jahren.
Das ist jetzt genau.
Die haben das Widerspruchsverfahren gegenüber Verwaltungsgeschichten geändert. Das heißt, du kannst nicht mehr deiner Verwaltung schreiben, hör mal, ihr habt hier einen Fehler gemacht, sondern du musst einfach direkt zum Gericht gehen. Das ist das, was in NRW dabei rausgekommen war damals.
Wahnsinn. Die haben auch hier die Kennzeichnungspflicht der Polizisten hier in NRW wieder abgeschafft. Ist ja, damit das einfacher ist. Da ist nicht mehr so viel Bürokratie.
Nee, damit man kein Misstrauen hat.
Genau.
Unterstützt du etwa nicht unsere örtliche Polizei?
Nee. Oh,
haben wir nicht. Über G20-Gipfel hatten wir gesprochen, ne? Sehr lange.
Ja, ja.
Ja,
ja,
das stimmt.
Naja, okay, gut.
Und nur mal kurz Bürokratiemonster Brüssel. Da sind weniger Leute angestellt als in einer Münchner Stadtverwaltung.
Ja, also, das ist es. Das ist der Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Es ist weniger als NRW hier. Die Bürokratie in Brüssel. Es ist grauenvoll, aber es wird.
Ja, ich ziehe mir den Schuh gar nicht an, trotzdem.
Ja, ich wollte das nur einfach mal, weil ich finde die Zahl einfach, also diesen Vergleich einfach nicht unpassend.
Das ist echt schlimm, ja. Naja, egal. Ich hatte als letzten politischen Punkt hatte ich noch dieses Problem, dass dieser intellektuelle Unterbau bei den Parteien fehlt. Das ist bei der SPD der Fall. Da hatten wir uns, glaube ich, auch am Wahlabend dann drüber unterhalten. So die großen Köpfe, die Vordenker, genauso wie bei der FDP, hast du ja auch keine Leute mehr, die irgendwie hier große Denker sind des Ganzen.
Ja, First, Bedenken Second. Ja. Das ist doch zukunftsweisend.
Ja, ich sag mal, der Brüderle war schon wichtig für den intellektuellen Unterbau, ne?
Danke. Nein, den meine ich, der hörte, hier, du musst, die Alten, das sind diese alten Leute, die man auch nur noch so im Nebel kennt, im Nebel der Geschichte hier, wie hier Dahrendorf und die andere hieß Hambrücher, meine ich. Das waren die großen Köpfe, dann, die ihr dann noch irgendwie da hattest. Und bei der SPD.
Brüderle, Nebel. Teppichschema, Nebel.
Ach Gott.
Fipsi Rösler, der hier alles unterschreibt, was ihm die Krankenkassen vorlegen.
Ich weiß doch nicht, ob das so ein, ob das nicht auch Verklärung von manchen Persönlichkeiten ist.
Ich bin nicht, also das Problem bei Helmut Schmidt hast du das ja auch, ne? Das ist ja dann so die, ich erinnere mich noch an dieses sehr gute Seminar an der Uni, wo einer eine sehr kluge Frage stellte an den Professor. Ja, denken Sie sich auch, dass Helmut Schmidt an seiner eigenen Legende arbeitet gerade. Es ist und dann so allgemeines Schweigen im ganzen Seminar, weil das kam so aus dem Nichts. So einfach zack, so haust du einfach mal rein. Also ja, schlimm. Eigene
Legende,
ja. Naja, egal. Genug Politik für heute, oder? Wir haben noch andere wichtige Gründe, warum der Podcast so spät ist. Die Spielemesse steht nämlich vor der Tür. Was gibt's denn Tolles auf der Spielemesse dieses Jahr? Matthias, du bist eigentlich immer gut informiert, was Brettspiele anbelangt.
Diesmal mal gar nicht.
Gar nicht?
Ist vielleicht der Hand zu schulden. Das ist aber ein interessanter Themenkomplex. Bei mir ist es, die letzten Wochen waren bestimmt, und gerade wenn ich jetzt an den Oktober denke, hatte ich mit Patrick ja auch schon letzte Woche drüber kurz gesprochen. Das Videospiel-Hobby ist gerade...
Ach so.
Hat mich gerade überschwemmt. Ich bin gerade, und beim Brettspielen bin ich immer noch so verhalten, eigentlich glaube ich, wie so Mitte, Anfang des Jahres. Ich habe dann noch so viele tolle Sachen. Jetzt im Moment, gerade die letzten Wochen eben so halt mit Brettspielen, also ja, ne, ich nehme auch noch einige Schmerzmittel und so weiter.
Ja.
Das funktioniert alles jetzt so nicht. Das heißt, ich war tatsächlich echt dann auch froh, dass in dem Sektor jetzt so viel passiert ist. Gerade ne, Sachen, die rundenbasiert sind, für XCOM, wo man nur eine Hand braucht. Ne? sehr praktisch tatsächlich. Total War Warhammer war dann eine etwas andere Hausnummer, da brauchte ich wieder die andere Hand. Das heißt, um jetzt aber den, also ja, ich mache die Regel noch zu Ende, hier Shadow of Mordor kam dann, Evil Within 1 und 2, 1 nochmal gespielt, weil 2 rauskam, wird ganz, ganz fantastisch. Also, da kommt ja jetzt, das ist ja jetzt hier Oktober, November ist immer die schlimmste Zeit in diesem Videospielsektor. Und ja, im Brettspielsektor habe ich irgendwie immer noch meine Einstellung. Und ich bin bei einigen Sachen vielleicht immer noch relativ gut informiert, aber das ist eher die Einstellung, an der es dann liegt, dass ich mir denke, da ich habe noch so viel gutes Zeug und ich wollte doch eigentlich erst wieder einige Spiele auf den Tisch bringen. Ne, die es verdienen, noch mehrmals auf den Tisch zu kommen, bevor man jetzt wieder zur Spielemesse geht und sagt, so, hier, paar hundert Euro am Tisch, ich nehme hier alles Neues mit, was irgendwie geil aussieht.
Aber was ist denn mit so No-Brainern wie eben hier die neue Schachtel für Willen des Wahnsinns? Irgendwie Berge des Wahnsinns, kann das sein? Ist das nicht irgendwie als neues Ding geplant oder so?
Da gibt's mehrere Sachen für Eldritch Horror, also dieses, ne, mit den Portalen von dem Arkham Horror-Spiel. Dafür gibt's natürlich zig Erweiterungen. Ja, also da hast du schon recht. Da waren ein paar nette Sachen. Und Willen des Wahnsinns, zweite Edition, meinst du, ne? Die eine erste große Erweiterung, die ist jetzt rausgekommen, neben den DLC-Abenteuern, von denen ich aber auch noch nichts gespielt habe. Das gehört zu einem Spiel eigentlich, was da noch dringend weiter, ne? Das haben wir, glaube ich, im eigenen Kreis auch nur zweimal gespielt. Mit anderen habe ich das auch noch mal zwei, dreimal gespielt, aber ja, gerade die neuen Sachen alle noch nicht getestet. Also da ist noch so viel Futter, was ich machen kann. Ich habe quasi sogar ein bisschen Angst davor, ja, mich da richtig reinzuwagen in den Sumpf, nur um dann vielleicht am Ende zu erkennen, oh, da sind Kosten, die wieder auf dich zukommen, weil das muss er haben. Ganz im Gegenteil, ich habe ein paar Sachen, die ich am Anfang, noch Anfang des Jahres, glaube ich, so mit dem Rune Wars Miniature Game, ich weiß noch, LA, hier New Vegas, da waren ein paar Produkte dabei, wo ich eigentlich dachte, boah, die nimmst du auf jeden Fall mit. Und wo ich jetzt das Gefühl habe, eigentlich nicht. Eigentlich bist du gerade gut gesättigt. Du wartest jetzt auf die richtigen Highlights nur noch. Ne, Fantasy Flight Games hat ja vor mittlerweile ist auch schon wieder Monate her, so ein richtigen Hybrid aus Tabletop und Brettspiel Miniaturen Game quasi präsentiert im Star Wars Universum. Und das finde ich total krass. Das heißt, deren Vorgänger, der im Fantasy Setting spielt, ist damit für mich komplett ad acta gelegt. ja, da einige Sachen haben sich tatsächlich mit der Zeit von alleine erledigt.
Ich hatte gesehen, dass diese Legacy-Spiele wohl weiterhin auf Kurs sind.
Ja.
Da gibt's auch einmal Charterstone, meine ich. Das war doch so ein großes Ding. Und Pandemie gibt's auch einen zweiten
Staffel Legacy-Teil. Staffel 2 quasi.
Genau. Ja.
Das ist so schlimm. Ich habe nur den ersten Monat der ersten Staffel gespielt bisher.
Ja, das ist, ist wie bei uns mit Risiko Legacy. Haben wir einmal gespielt. Da sind schon Konstellationen, die wir's in die wieder an den Tisch kriegen hier.
Ja, aber darauf darfst du nicht. Ich würde es dann mit anderen Leuten, ist egal. Hauptsache, das Spiel kommt auf den Tisch und du als Käufer hast quasi.
Ich glaube, bei dem geht das auch noch. Wo wir da größere Probleme haben, ist Maus und Mystic. Da kommt jetzt nichts Neues, aber da haben wir unsere Gruppe. Die müssen wir einfach eigentlich auch nur mal wieder an den Tisch kriegen. Das dürfte auch noch nicht mal das Problem sein. Und wie hieß denn dieses Time Stories. Da ist das Problem noch viel größer bei uns, die gleichen Leute an den Tisch zu
kriegen. Da habe ich noch zwei ungespielte, ein ungespieltes Addon da liegen. Und du hast schon, das Schlimme ist, ja, wenn du jetzt mir so kommst, dann habe ich Ideen von so No-Brainer-Einkäufen, die dann in der Tasche landen könnten. Da hast du vollkommen recht, das stimmt.
Ich muss schlimm ja sagen,
nicht so schlimm.
Es gibt ja immer wieder, ne? Also ist ja nicht so weit, wie ich gehört habe hier vom Dirk, der hat ja irgendwie gesagt, es wahnsinnig viele Neuerscheinungen dieses Jahr zur Messe. Die Messehalle ist auch wieder anders. Also wir sind wieder hier, die Rollenspieler sind wieder in Halle 6 und der Rest ist dann wieder normal, offensichtlich.
Ich habe auch gar keine Vorstellung davon, was Halle 6 und.
Ach, okay, das war diese kleine Halle. Das war dann so eine kleinere Halle. Und die haben das vorher waren das ja immer in zwei Hallen oder so aufgeteilt.
Ja, waren es jetzt, ja, genau.
Oder drei, genau. Und das war diesem Umbau zu schulden, dass.
Aber der Eingang ist noch immer West, oder was?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das würde eigentlich, wenn das so ist wie früher, würde das keinen Sinn machen. Dann wäre es eigentlich der Haupteingang gewesen. Na, ich weiß es auch nicht mehr. Muss ich auch noch gucken. Du hattest erst vor kurzem mir unsere Standnummer auch mitgeteilt. Das war auch so ein Ding.
Ja.
Ich hinke da noch hinterher mit der ganzen Planung sozusagen.
Ja. Aber Charterstone habe ich mir schon mal vorbestellt.
Ah, okay. Kannst du da noch mehr zu erzählen? Ich habe da irgendwie grob. Du spielst irgendwie Dörfer, die gegeneinander kämpfen, oder wie ist das?
Ich weiß nicht. Ich glaube, der Kampffaktor ist relativ. Das ist ein City-Builder im Prinzip.
Ah, okay.
So wie ich das verstanden habe. Du baust eben deine Stadt in deinem Abschnitt wohl auch, also so, dass du nur sehr begrenzt in Konflikt mit den anderen bekommst, aber du kannst wohl die Teile der anderen auch benutzen. Das heißt, man baut zusammen ein Dorf auf und kannst aber eben auch Teile, die ein anderer Spieler da schon hingesetzt hat, für deine Aktionen benutzen. Und das entwickelt sich eben über mehrere Spiele. Du klebst wirklich die Dinger auf den Spielplan und schaltest dann nach und nach auch über bestimmte Aktionen wohl teilweise neue Gebäude und sowas frei.
Ich sehe gerade Bilder bei Boardgame Geeks. Das hat aber auch ein hübsches Artwork hier. Also das ist so ein sehr sehr viel weiß, ne, so wie Time Stories und dann ein bisschen nett gemacht von den, so ein bisschen erinnert mich irgendwie an Siedler.
Aber ist denn nicht, Patrick, du hattest doch auch mal dieses riesige hier Seefahrerspiel. Seafall. Was ist denn daraus geworden?
Ja, das liegt bei mir
Darauf will ich hinaus. Und da so gerade erzählt hier, ne, der erste Monat der ersten Season, ist das nicht ein Zeichen dafür, also die Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot, es funktioniert und die werden auch in den Reviews, sind die ganz weit oben. Aber das ist schon, ich sag mal, ist nicht die die Käuferschicht ist, glaube ich, größer, als man nachher erkennen wird, dass das Leute vernünftig spielen können. Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr spezielles Spiel. Was jetzt noch, und man tut gerade so, als wäre das ein massentaugliches Produkt.
Na, ist es ja.
Das empfinde ich gerade so.
Ja. Ne? Also, ich glaube, von dem Verlag her dürfte das ja passen. Wenn das sich verkauft wie geschnitten Brot, ob die Leute es dann spielen oder nicht, ist ja dann nicht Problem.
Aber die Frage ist ja mit Season 2 jetzt allein schon von Pandemie. Also der, jetzt der erste Teil, der taucht auch überall in den Toplisten auf, hier von einigen Webseiten dann auch wirklich hier Platz 1, wirklich wahnsinnig tolles Brettspiel des Jahres. Und jetzt nur die Frage, ja, wie viele von denen konnten das tatsächlich beenden und wie viele haben dann Spaß an Staffel 2? Ich bin gespannt, ob das jetzt ja diese zweite, also, Riege an Produkten, wo die erste hat sich noch gut verkauft, aber vielleicht hat ja die erste Reihe von diesen ganzen Legacy-Spielen den Leuten so klar gemacht, hör mal, eigentlich könnt ihr das gar nicht spielen.
Ich glaube, das kann sein. Also ich kann jetzt mal meine Sichtweise, als Nummer 1 kam, war das für mich, ich muss, wenn ich reinkomme, schnellstmöglich zum Stand und das kaufen, bevor ich von der Spielemesse weggehe und ich konnte es nicht kaufen, weil es ausverkauft war. Das war meine Horrorvorstellung irgendwie, ne? Also das habe ich jetzt, glaube ich, nicht so. Wenn es jetzt eben nicht da ist, dann ärgere ich mich wahrscheinlich immer noch, weil es für mich schon Must-Buy, also es ist schon skurril, als Must-Buy zu sehen, obwohl du den ersten Teil nicht durch hast. Ja, ich bin ja aber irgendwie auch Sammler. Also
aber du würdest dann ja wirklich das noch nicht spielen, oder? Du würdest doch erst Season 1 beenden.
Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ja, aber du kaufst ja eine Option, ne? Das ist ja das Wichtige. Also
ich muss sagen, bei Seafall war ich eigentlich, ich habe es mir jetzt, wie gesagt, auch noch nicht genau angeguckt, war ich aber auch schon davon ausgegangen, dass ich es mir eher zum Angucken und ich weiß gar nicht, ob man das sogar auch alleine spielen kann, aber weil das ist, glaube ich, schon ein Spiel, was bei uns in der Gruppe auch nicht so gelaufen ist. Und das war mir vorher schon relativ klar. Ich finde einfach, Legacy ist ein sehr interessanter Mechanismus und den wollte ich mir angucken, habe ich aber auch nicht getan. Aber das Problem ist so.
Ja gut, es ist eben Spielemesse, Patrick. Das ist...
Ja, das ist so. Also Spielemesse ist ein Ausdruck für kauft ihr Spiele, die später im Regal liegen. Ja, und wir bei uns im Familienkreis, ich glaube gar nicht, das geht über mich und meinen Bruder hinaus im Freundeskreis, aber und dann hatten wir zum Beispiel nach der letzten Spielemesse eigentlich auch es ganz gut geschafft, eine Zeit lang uns jeden Donnerstag zu treffen, um irgendwas davon auch zu spielen. Also das ist dann irgendwann, ich glaube im Frühjahr ist es erst eingeschlafen. Natürlich jetzt nicht jeden Donnerstag, aber so, dass man das relativ fix durchgezogen hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas Ähnliches dann jetzt auch wieder geben wird. Und ich muss mal meine Maus- und Mystik-Runde wieder zusammenkriegen. Und vielleicht auch mal Pandemie.
Es ist ja die dunkle Jahreszeit, da kann man die Zeit ja dann auch schön nutzen, um so ein Brettspielabend zu spielen.
Wobei meine Hauptrollenspielzeit ist auch nicht die dunkle Jahreszeit, sondern hauptsächlich irgendwie, immer wenn wir anfangen, richtig Rollen zu spielen, ist das auch im Sommer. Warum auch immer.
Irrsinn, absoluter Irrsinn.
Ich kann auch noch ein bisschen grillen.
Kann man sagen, dass es irgendwie solche Geschichten sind, die das dann noch voranbringen.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich auf meiner Liste habe hier zur Messe. Also großartig, ich habe ein paar Rollenspielsachen interessieren mich natürlich, die ich gerne hätte. Also ich habe gesehen, für das eine Ring-Rollenspiel ist der Band zu Bre erschienen, mit dem, wo auch das Sensel Pony steht und so weiter. Das fand ich ganz nett, das sah auch vom Artwork ganz hübsch aus. Die sind ja immer ganz hübsch gemacht, die Bücher. Und sonst irgendwie eher so ein paar.
Aber paar auf Englisch, oder ist das auch noch
auf Deutsch? Nee, das gibt's alles nur noch auf Englisch. Das gibt's alles.
Weil ich auf Deutsch habe ich, glaube ich, sogar alles mitgenommen.
Die Sachen gibt's jetzt nur noch auf Englisch. Der Uhrwerk Verlag übersetzt sie nicht mehr weiter.
Ja, darum habe ich jetzt nachgefragt, weil ich nicht wusste, ob das letzte aus der Reihe war, oder?
Ja, und dann einfach mal gucken, was noch so an Sachen gibt. Ich würde unheimlich gerne, ich erinnere mich an das Sherlock Holmes Spiel, ne? Dieses Kriminalkabinett, da soll ja eine Neuauflage auch auf Deutsch irgendwie rauskommen. Aber da habe ich bislang immer noch nichts von gesehen, obwohl das ein interessantes Ding war. Finde ich irgendwie auch merkwürdig. Auch mal schauen, was es da gibt. Aber ansonsten, also an Brettspielen habe ich eigentlich nichts auf der Liste.
Wir hatten vorhin einmal kurz die Masse an Neuerscheinungen, die ist ja auch überwältigend.
Ja,
eigentlich schön, dass die Industrie so gut funktioniert, aber das macht es natürlich auch anstrengend. Ne? Also dann kann ich gerade wenn man jetzt so, entweder ist man richtig drin und man weiß richtig Bescheid über auch vielleicht sehr skurrile Neuerscheinungen von gerade von kleinen Entwicklern. Oder aber, ja, man macht es sich sehr einfach, und das kann ich nachvollziehen, machen dann die meisten Leute, man schlendert über die Spielemesse und guckt sich an, was einen da begeistert.
Ja.
Und das Schlimme ist dann nur immer, dass ich auf der Spielemesse eigentlich dann diese, ja, diese, das hatten wir, glaube ich, auch ne, jedes Jahr Spielemesse, dass ich immer wieder davon erzähle, dass ich mich nicht davon beeindrucken lassen möchte von hübschem Artwork und vielen tollen Miniaturen. Da bin ich immer schnell für offen, und die letzten Spielemessen habe ich mich auch gleich, glaube ich, immer sehr erfolgreich zurückhalten können. Ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dann gehe ich ein paar Schritte zurück, google und guck bei Boardgame Geeks, guck mir ein paar Sachen an. Also ich habe nie irgendwie das Gefühl, okay, das, also diese richtigen Spontankäufe, ich glaube, die bei dir, Patrick, und deinem Bruder dann manchmal an der Tagesordnung sind, ne, dann, also das kriege ich hin, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich versuche, also, weil ich wurde so ausgebrannt, glaube ich, von schlechten Spielen, die ich dann mitgenommen habe. Nein, da wird geil. Also, ich habe kein Problem damit. Dann notiere ich mir das sah nett aus. Dann fahre ich nach Hause, dann gucke ich mir ein Video an, zwei Videos an, fünf Videos an, und dann wird's online bestellt und dann ist alles gut.
Aber ist das auch irgendwie eine Preis? Also, ne, ich weiß noch, als dieses 101 Brettspiel oder wie hier war das noch? Wo du irgendwie 1000 Optionen hattest, um das zu spielen. Das fand ich von Mechanismus auch ziemlich interessant, aber das hat ja irgendwie auch 80 Euro gekostet oder was. Das ist kein Spontankauf mehr, ne? Also da guckst du dich schon noch genauer um und guckst dir da mal den Leuten über die Schulter, wenn die spielen, und das Material genauer an und liest so ein bisschen, was dazu gesagt wird. Und es war am Ende dann nicht im Budget drin, und dann ist es, also es gibt ja trotzdem irgendwie ein, ist ja nicht so, dass ich da lang gehen könnte, wäre irgendwie auch nicht schlecht, ne, und so, wie es dieses Video gibt, wo dann die Leute hier das Geld einfach scheineweise durch die Gegend schleudern,
ist ja auch nicht hier, so, ne? Schicken Sie mir nach Hause, hier ist meine Adresse, ne? Also ja. Ich kaufe hier schon mal.
Und dann, genau, irgendwie, oder ein Packsklaven hinter dir, der den ganzen Kram dann schleppen muss. Nee, so ist es ja nicht. Aber es gibt eben so ein paar kleinere Geschichten, wo man dann auch mal einfach loskauft.
Ja. Ja, du redest hier mit jemandem, der hat sich den Ringkrieg einfach mal so mitgenommen.
Ja, und du hast es bereut.
Ah, teils, teils.
Siehst du das doch schon mal gut.
Du kannst die Miniaturen auch noch alle anmalen.
Ich kann daran üben, ja, das ist eine gute Idee.
Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, das sind alles so Sachen, die...
Was ich noch ums...
Ja.
Um es hier mit erwähnt zu haben und für vielleicht die Folge selber noch mal kurz vor der Messe anzuhören. Es gibt zu Berge des Wahnsinns kommt auch noch ein kooperatives Spiel raus, wo man...
Ach so, dann war das, was ich meinte. Ich dachte, das wäre so ein Add-on für
Nee, das ist wirklich ein kooperatives Ding, wo man irgendwie versuchen muss, zu entkommen gemeinsam und hoffen muss, dass das Flugzeug irgendwie... Keine Ahnung, ich habe da auch nur sehr kurz was drüber gehört, aber das ist von Yellow, die haben ja auch dieses King of Tokyo und...
Ach, das Ding.
Das
habt ihr aber wieder nur auf dem Schirm wegen der Cthulhu hier.
Ja, endlich, obwohl, ich mal wieder ein Cthulhu-Spiel.
Gefunden,
Gott sei Dank.
Gefunden habe ich es über die Facebook-Seite von der Messe selber. Weil die machen ja auch eine Neuheitenvorstellung. Ne, da kommt irgendwie jeden Tag kommt irgendwie ein Facebook-Post zu irgendeinem Produkt. Und da habe ich es in der Tat darüber und nicht über die Cthulhu-Kanäle mitgekriegt. Ja.
Den abonniere ich dann absichtlich nicht. Das möchte ich gar nicht erfahren. Was
meinst du, dass da ein Praktikant am Wochenende gesessen hat und dann hat der Steuerung C, Steuerung V immer die Dinger geplant dann? Der kommt dann Montag, der Post, der kommt Dienstag.
Ich weiß nicht, ob es ein Praktikant, aber ich glaube schon, dass das in so einer Art und Weise vorbereitet wird. Gehe ich von aus, ja.
Das muss ein ganz grauenvoller Job dann gewesen sein.
Ja, die kriegen, also ich weiß gar nicht, ob die da Geld für kriegen, aber...
Die werden nach Zeichen bezahlt, ja. Kriegen pro Spiel, alles was du schaffst, kriegst du ein Belegexemplar. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ganz gut.
Ja, ich tick ja da wirtschaftsliberal. Also wenn du mehr Geld haben wolltest, dann hättest du ja vielleicht was Besseres gelernt, ne?
Ja, aber, na Moment, das ist aber hier, das ist ja christlich-konservativ.
Das ist christlich-konservativ.
Das ist christlich-konservativ, mein Lieber. Also da.
Das war der Tauber,
ne? Naja, Tauber? Achso, war gar nicht Jens Spahn. Das war Tauber, ja, okay. Ach, sehr schön. Sehr gut. Ja, ansonsten, die Messe ist dann, ja, vielleicht kommt der Podcast noch vorher. Uns findet man dann in Halle 6, jetzt habe ich die Standnummer gerade nicht, C irgendwas war es, meine ich.
C113.
Sehr gut. Das kann sein, ja.
C113.
Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, was ich ja immer schrecklich finde an der Messe, ist, dass die tatsächlich irgendwie so Bratwurstbuden innerhalb dieses Messegeländes haben.
Okay, wir sind ja echt am Arsch der Welt, sehe ich gerade auf der Karte.
Ja.
Das ist ja noch hinter dieser Galerie. Letztes Mal waren wir, glaube ich, in Halle 2, kann das sein?
Ja, genau,
aber da gab es ja. Ihr müsst mehr networken. Ihr müsst euch, ne, vielleicht mal.
Ja,
das. Ein paar Leute, mit denen ihr dann mal ein Käffchen trinken könnt oder so, oder.
Um da noch ein bisschen besser.
Nee, wir sind gar nicht so, in der Halle selber sind wir gar nicht so schlecht. Weil wir sind da schon.
Ist da so ein Imbissstand in der Nähe?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Die sind hier nicht eingezeichnet.
Okay.
Aber, es ist schon so, dass man, wenn man von der Halle 6 rüber, wenn man von der Galerie quasi rüberkommt, dass wir dann gar nicht so weit davon weg sind. Also nicht so am Arsch der Welt in der Halle, aber die Halle 6 ist schon ganz schön weit weg, zumindest von den Eingängen her.
Naja, gut. Ganz schön weit weg ist auch ein guter Übergang zu der neuen Star Trek Serie. ich mach mal hier.
Hast du aber heute einen Lauf?
Ich brech mal hier ein paar
Sachen. Ja, stimmt. Hatte ich wirklich auch überlegt. Serien gibt's auch eine ganze Menge, ne?
Eine ganze Menge. Aber ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit, weil ich bin gleich zum Essen angegangen bei meinen Eltern.
Ja, ich glaube.
So, insofern müssen wir jetzt hier einmal Star Trek. Wir haben das alle gesehen, ne? Ich glaube, ich habe Patrick. Ja, ne? Gut, perfekt. So, ich habe bis Folge 4 gesehen. Also zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme ist, glaube ich, sind 4 Folgen erschienen. Die ersten beiden ist ein Pilot und dann sind die nächsten beiden normale Folgen, könnte man sagen. So. Wie machen wir das dann? Sollen wir hier spoilern und dann sagen, und wir verabschieden uns schon mal von den Leuten, die jetzt noch, die es noch nicht gesehen haben? Oder wie machen wir
das? Ich weiß nicht, musst du spoilern? Die Frage ist, also wie viel, wir haben doch jetzt eh nicht mehr so viel Zeit. Dann hast du recht.
Dann lass uns
ohne Spoiler.
Ja, dann machen wir es, genau.
Mein Hauptaufreger ist ein Spoiler, aber gut. Lass uns einfach weiter reden. Wir
haben es ja alle gesehen, also von mir aus können wir auch spoilern.
Genau, also wer das noch nicht gesehen hat und gerne gucken möchte, sollte dann jetzt abschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und so, wir hören uns.
Ja, und unbedingt dann nächstes Mal reinhören, dann besprechen wir Babylon Berlin.
Richtig, denn das haben wir
nämlich noch nicht gesehen.
Das ist cool. Ja, das ist, ja.
Die teuerste deutsche.
Ja, das war auch ein interessantes Tier, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Star Trek Discovery, heißt es, ne?
Mit dem kurzen, ne, der Dreiklang hier, ne?
Ja, genau.
DS9 und da ist es jetzt STD.
Genau. Also, sexuell übertragbare Krankheiten, ne? Das war's. Genau. Ne?
Ja. Ja, gut, du hast auch TNG und TOS, also wurden ja alle irgendwie abgekürzt.
Ja, aber ich finde, also STD ist relativ geläufiger.
Ja, Standard.
Ja, ist sehr gut.
Muss ich ehrlich nachdenken? Hat da nicht einer einmal kurz drüber nachgedacht? Aber gut.
Ja, ist nicht so. Ist egal. Ich würde erstmal sagen, das sieht schon ziemlich gut aus. Ne? So kann man nicht meckern. Das Production Value ist extrem hoch. Das sieht nach einer guten Serie aus, im Sinne von, wir haben vom Design her, das ist glaube ich an den Star Trek Kinofilm auch angelehnt, ne, an den.
Ja, das sieht das ist cineastisch aufgearbeitet, ja. Wie J.J. Abrams Star Trek Filme, ja. Ne? Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
Aber wie wir ja alle wissen, alles was vor dem Aber kommt, ist letztendlich scheißegal. Ja. Aber die Serie ist mir zu düster für Star Trek.
Holt uns nicht ab. Ja, wobei düster auch nur ein Problem davon ist, ne? Hatte ich nicht hier mal erwähnt, hier, wie sehr ich dann, meine Erwartungshaltung war aber auch wirklich eine ganz, ganz andere. Zum Glück bin ich auch nicht so ein Hardliner-Fan, dass mich das jetzt sehr irritiert, aber.
Nee, bin ich auch.
Großer Fan von Captain Picard und diesen, ne, Oberdiplomaten und moralischen und ethischen Fragen, die man da klären muss. Und in dem Fall, ja, das bietet die Serie mir offensichtlich jetzt eher nicht. Und das war jetzt mit der Zeit, ich weiß ja nicht, welchen Schwenk die Serie noch macht, glaube ich, das Erste, was ich verdauen musste. Und irgendwie diese Unfokussiertheit auf die Crew, sondern eher, ey, ist ja richtig klassisch, wir haben hier zwei, drei Hauptcharaktere und der Rest interessiert nicht. Auch eher ein interessanter Abfall von der gewohnten Star Trek. Also, bloß weil es, jetzt will man direkt, bloß weil es Sachen anders macht, muss es ja nicht schlechter sein. Aber irgendwie darf ich nur mal so kurz den Grundtenor hier abrufen. Mir hat's, also ich guck das weiter, ist ja ganz nett gemacht alles, aber so richtig drin bin ich nicht. Die sind mir auch alle ein bisschen zu düster. Wie ist eure grundsätzliche Haltung zu dem, was ihr jetzt bislang gesehen habt?
Ich sehe das ähnlich. Ich musste gerade an, ich weiß nicht, welcher Star Trek Film das war, wo es die erste Direktive und man darf sich nicht einmischen und alles sehr hochgehalten worden ist. Also das war ja generell so ein Tenor, der sich immer wieder gespiegelt hat. Ne? Der Aufstand, genau. Und ich finde jetzt mit dem neuen Captain ist irgendwie so das sehr beliebig geworden. Ne? Es ist Krieg und da muss man eben jetzt zu, vielleicht auch mal zu etwas anderen Mitteln greifen. Wir wissen ja noch nicht, wie es sich entwickelt, aber da war auch so einer der Momente, wo das bei mir jetzt so ein bisschen gestutzt hat. Das ist nicht so schlimm wie meiner Sherlock-Holmes-Phobie, die hatten wir, glaube ich, letztens schon mal besprochen.
In der Tat.
So schlimm ist es noch nicht, weil ich finde, dafür ist er auch nicht, also dafür ist er noch zu grau, ne? Du weißt noch nicht genau, was macht er jetzt und wie entwickelt sich das alles?
Ja. Aber man hofft auch eher, ne? Also du hoffst auf eine Veränderung bei der.
Irgendwie ja.
Aber eigentlich habe ich auf diese Änderung schon nach dem Pilot gehofft und ich habe sie nicht bekommen. Es wurde dann eher noch schlimmer. Ich weiß, dass ich die dritte Folge mit am schlimmsten fand, weil ich gemerkt habe, wie in die Richtung möchte die Serie.
Ja, und ich
weiß gar nicht, ob ich folgen möchte.
Ich finde noch skurriler, wenn du dir gleichzeitig anguckst, wie mit der Michael umgegangen wird. Ne? Also die ist der Buhmann, für, als hätte sie diesen Krieg ausgelöst. Und das ist eine Geschichte, wo ich am Anfang, also, dass sie sich über eine Meuterei aufregen in der guten Sternenflotte, okay, ne? Das
ja, ist die aber auch aus dem Nichts kam, ihrer Freundin offensichtlich, ihrer Mentorin, ihrer Mutterfigur gegenüber. Jetzt meuter ich mal übrigens. Außerdem, das sind aber wirklich Szenen, die haben mich sehr irritiert, gebe ich zu, weil das wird alles gut designt, aber wenn ich da nicht mehr so folgen kann, dann treibt mich das ja ein bisschen raus.
Genau.
Und das war eine Szene und die zweite große Szene in den ersten beiden Folgen war auch schnell erklärt, dass sie diesen Ork, wollte ich schon sagen.
Ja, die sehen aber echt, also
diesen Klingon, der da auf dieser Fackel da steht, bei diesem ritualisierten Kampf, ich musste die Szene nochmal gucken. Wie rammt die dem auf einmal da diesen Speer durch die Brust? Und auf einmal ist der tot. Und ich hab's nicht begriffen. Die fliegt einmal nach links, die weicht da aus. Und auf einmal, ja, war ein Unfall. Wie ein Unfall? Ja, ich hab einen Speer durch die Brust gejagt. Und ja, dann tötet hier am Ende noch den Oberbösewicht. Also mein Problem war auch, dass es kam noch kein Charakter und ja, Michael ist der noch nicht. Vielleicht wird der Charakter, vielleicht wächst man ja noch ein bisschen an den Haaren. Aber ich hatte so ein bisschen, ja eigentlich, also so richtig gut ist sie. Also ich finde die gar nicht, ich finde die nicht sympathisch.
Das würde ich auch sagen. Ich finde die einzige sympathische Figur ist bislang der ehemalige Wissenschaftsoffizier, jetzt erster Offizier, dieses Alien.
Ja.
Ne, das ist, da würde ich gerne mehr von sehen. Der neue Captain, der alte Captain war gut, ne? Also das so als Crew funktionierte das eigentlich ganz gut, fand ich. Darum war der Bruch dann nochmal ein bisschen härter, das war sehr ungewohnt, fand ich. Also der Body Count ist ziemlich hoch für eine Star Trek-Serie, muss ich sagen.
Die alte Crew, die war besser als die neue.
Ja, das stimmt.
Der Captain war auch, ja.
Ja, ja.
Ja, also ich sehe die Schauspieler auch sehr gerne. Und ich hatte schon eine Befürchtung, lass sie bitte nicht draufgehen. Wäre doch super, wenn wir von der noch mehr sehen. Aber gut.
Das ist irgendwie ein bisschen
merkwürdig. Jetzt haben wir die Kriegstreiber gerne auch mal, die auch gerne mal Aliens foltern für das Kriegswohl. Ich habe mich ja nicht wirklich informiert. Das heißt, ich war sehr überrascht zu sehen, ach wie, das ist Vergangenheit.
Ja.
Gebe ich zu, war direkt der erste Moment, wo ich auch, warum eigentlich?
Ja, das ist einfach.
Das heißt, Lieutenant Kirk rast da gerade irgendwo durch die Gegend.
Sehr gut.
Ich weiß gar nicht, ob ich
das. Ach, so weit Vergangenheit.
Wenn ich das nicht verstanden habe, ja.
Naja, ist alles irgendwie Reboot und so. Naja, ich fand's schön, dass zumindest die Lehren von Axel Stoll noch irgendwie drin waren in Star Trek. Ne? Biologie ist Physik. Und dank des Sporenantriebs können die dann irgendwie springen. Was ich nicht verstanden habe, ist, die haben irgendwie die Möglichkeit, irgendwie sehr weit zu springen. Aber das ist dann schwierig. Warum springen die dann nicht in so kleinen Häppchenweisen weiter?
Ja, das machen die doch am Anfang die ganze Zeit und testen damit diesen Antrieb.
Ne? Ja, genau. Aber die mussten doch noch dann diese eine Bergbausiedlung dann irgendwie in der letzten Folge, wollten die doch dann irgendwie retten. Und dann hätten die einen sehr weiten, langen Sprung machen müssen. Das genau, hat irgendwie nicht funktioniert, weil es war zu risikoreich.
Ja, wobei da war wieder der Star Wars Moment drin.
Ach so.
Ja, wir können ja hier, also Captain, ohne vernünftige Hyperraumkoordinaten könnten wir in einer Sonne landen oder in einem Asteroidenfeld. Ja. Ja, musst du sofort an Han Solo denken, yes. Wie dem Jungen aufgeklärt hat. Ja, wir müssen auf die Lösung warten. Und denk, aber der Captain einfach, nein, interessiert mich nicht, wir springen jetzt. Ja. Das sind so Momente, wo ich dann da sitze und denke, was soll denn das hier? Wo bin ich denn? Ich hätte gerne wieder meine verantwortungsbewussten Vorbilder aus den anderen Star Trek Serien. Picard, so ein Sisko, so eine Janeway und so weiter. Fand ich alles irgendwie. Kirk. Aber gut.
Ja, ich frage mich auch, wohin dieser Antrieb, diese ganze Storyline führen soll.
Das frage ich mich auch.
Ich meine, das hatten wir bei Game of Thrones, man hat kein Zeitgefühl mehr. Wenn die jetzt innerhalb von Sekunden durchs ganze Universum fliegen können, also das nimmt diesem unendlichen Weiten, die am Anfang, glaube ich, der Original Series auftauchten, eigentlich ja komplett die Bedeutung. Ne? Also ja. Wie soll die Voyager irgendwie noch verschwinden, wenn es diesen Antrieb gibt? Also ne, ja, das ist ein anderer Zeitstrang, klar, aber irgendwie nimmt das dem Ganzen schon irgendwie was.
Ja, mit dem Zeitstrang, wenn ich das verstanden habe, also soll es das aber nicht sein.
Okay.
Dann ist das echte Historie,
glaube ich. Diesen Antrieb noch zerstören, weil das...
Ich meine, ist ja klar, die brauchen dieses Alien dafür und misshandeln es offensichtlich dafür, offensichtlich niemand ein Problem hat auf diesem Schiff.
Außer Michael so ein bisschen.
Außer Michael
die
natürlich.
Die Meuterin.
Die immer anders. Das
Schiff aber gemeutert hat, nicht auf den Bösen jetzt.
Ja, nee, ist ja auch richtig, genau.
Wir lästern jetzt darüber, ich glaube, das tun gerade auch alle möglichen Leute. Ich bin auch trotzdem, weil es ist toll produziert.
Ach, genau, das ist auch keine
ich bin gespannt.
Ja. Ist
aber, glaube ich, deswegen einfach, weil mein Herz hängt da auch nicht dran. Ne? Ich hätte gerne was anderes gesehen, aber jetzt gucke ich mir da so eine toll designte Star Trek-Serie an.
Man kann sich das gut angucken. Es ist noch nicht so, dass du sagst, boah, das ist der neue geile Star Trek-Scheiß. So, ja. Ne? Ja. Das ist einfach der Unterschied.
Ja, aber habt ihr irgendwie, ich habe gar keinen, also in meinem hier zum Beispiel Arbeitskreis, da guckt das niemand. Die wussten auch gar nicht, das ist doch ein neues, das ist doch wie ein neuer Star Wars Film, denkst du, neue Star Trek Serie, müsste irgendwie die Leute auf, also irgendwie.
Doppelter Skandal auch innerhalb, Physikstudenten, die gucken sich kein Star Trek, was ist denn hier los? Ja,
das ist eigentlich
ziemlich genau. Matthias, was ist denn da kaputt?
Eigentlich müsstet ihr schon daran sitzen und versuchen, diesen Antrieb nachzubauen. Das ist da los, dafür werdet ihr hier bezahlt quasi.
Habt ihr bemerkt übrigens, und weswegen das auch mit der alternativen Zeitlinie irgendwie alles mir suspekt ist, die können ja da irgendwie, das ist glaube ich den Trekkies als erstes aufgefallen, da können ja die Holo-Programme, die können ja durch die Gegend laufen.
Oh.
Das war ja eigentlich das große Problem, was sie vorher nicht können. So waren ja einige Folgen mit Moriarty in der alten Star Trek, der dann auf dem Holodeck gefangen war, obwohl er irgendwie so ein Ich entwickelt hat. Und jetzt laufen die da alle rum und das ist auch irgendwie das ist eine Technik, die eigentlich gar nicht haben dürften.
Da laufen
und
Hologramme rum?
Immer wenn die
erscheinen da und dann können die auch so rumlaufen. Ja. Dann stehen die einfach so auf der Brücke rum.
Ist
Folge 1, glaube ich. Da steht dann der Captain und der steht da auf der Brücke rum. Das hatten wir so vorher nicht.
Ja, vor allem, wenn du an den Doktor denkst, irgendwie. Ne? Bei Voyager. Oder wo sich die ganze Serie irgendwann fast darum drehte, dass der mal seine erste Außenmission hat und so ein Kram.
Ah, stimmt. Naja, gut, es ist gut produziert. Ich fühle mich auch nicht gelangweilt, wenn ich es gucke. Ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ich habe auch keinen großen, ich bin jetzt auch nicht beinharter Star Trek-Fan. Insofern ist es, wie Matthias schon sagt.
Ich kenne gar keinen mehr. Ich habe jetzt gar keinen im Bekanntenkreis, der jetzt hier so ein richtiger beinharter Trekkie von damals ist, der also auch keinen, der dann eben hier vielleicht von dem ich da, von dem man hören würde, hör mal, was ist denn das für ein Mist hier?
Also, ja, aber ist ja auch
richtig darüber aufträgt,
ja, aber ist ja auch alt. Also überleg mal, die alte Serie, die letzte Enterprise-Serie ist ja auch schon wieder, weiß nicht, ist sieben Jahre.
Enterprise.
Ja, genau.
Das,
ne?
Ja, und das hat ja nicht gut funktioniert.
Nee, sechs Jahre, sieben Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Also das ist ja schon, also.
Die hatte auch so ein schönes Intro, ne? Die Intros können sein. Das ist auch bei der
neuen. Ja, ist gut gemacht, ja.
Wobei ich fand, bei der neuen haben sie zumindest hingekriegt, mit diesem Piepsen, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Fanservice haben
wir. Ja, wo du kurz einen Moment das Gefühl hast, da klingt ja das erste Intro mit, oder das, ne? Das war irgendwie bei Enterprise ja irgendwie gar nicht. Das hat bei mir Enterprise, ich habe jetzt auch nicht viel geguckt, ne? Aber das hat bei mir überhaupt nichts wachgerufen.
Ja, das haben die auch in der Serie, haben die viele Geräusche und so, ne? Die dann irgendwie hier bekannt sind. Also viel Fanservice ist dabei, ja. Aber gut, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe ich glaube, dass sie in eine Richtung gehen werden, wie bei Game of Thrones oder sowas, dass sie eben eine Geschichte erzählen wollen und nicht mehr dieses Episodenhafte haben. Ne, also du hast dann diesen Krieg und diesen Konflikt, den du dann mit dem Klingonischen Reich dann da irgendwie hast. Na,
offensichtlich.
Genau, aber, ne? Aber ich weiß, ich hätte jetzt gerne wirklich hier, hatten wir uns, glaube ich, auch alle schon mal drüber unterhalten. Das ist so ein bisschen klassischer. Gerne mal eine Episode hier. Wir sind auf dem Planeten, wo die Bürokraten herrschen hier. So, und dann gucken wir jetzt mal.
Solange es nicht irgendwie Holodeck-Folgen sind, wo sie Detektive spielen.
Ja, richtig.
Alles.
Oh, die waren nicht schlecht.
Ja, die also im Gesamtkontext konnte man die miterleben, aber
Wir können beim nächsten Mal die drei großen Star Trek Folgen machen, die uns irgendwie unser Leben begleiten.
Aber dann, also das müssen wir aber dann abhängig von den Serien machen. Also dann die drei besten: Next Generation, Voyager, Deep Space Nine.
Ne? Ich habe Voyager habe ich nie so intensiv gesehen. Ich hätte jetzt einfach nur Next Generation gemacht. Das habe ich
echt. Also gerade Voyager habe ich.
Echt?
Das hat noch Voyager funktioniert.
Voyager bin da ich war bis zur Mitte irgendwann. Ja. Aber auch erst im Nachhinein. Ja, aber ich habe irgendwann, ich weiß noch, als DS9 anlief, habe ich mich extra vor den Fernseher gesetzt, die erste Folge geguckt und das danach verpasst. weil die kam ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wann lief das nicht in den 90ern irgendwann?
Ja.
Das war so der Zeitpunkt, wo eine neue Star Trek-Serie live lief, die man als Jugendlicher hätte gucken können.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Habe ich auch erst Jahre später auf DVD. Da habe ich sogar noch diese großen, riesigen Boxen.
Ja, bei Deep Space Nine bin ich auch irgendwie in der Mitte hängen geblieben, wo diese, das ist nicht diese Formwandlerrasse, sondern diese Dienerrasse von diesen Formwandlern dann.
Das Dominion oder was?
Ja, genau, als die dann irgendwie ankamen.
Ja, aber dann ging es ja erst richtig rund.
Ja, aber da habe ich aufgehört. Ich bin ja großer Babylon 5-Fan. Ich gucke ja gern Babylon 5.
Oh.
Habe ich wieder angefangen. Das ist eine schöne Sendung.
Das ist auch gut, aber ich habe DS9 habe ich irgendwann mal, habe ich jetzt letztens nochmal geguckt, aber da gibt's ja auch dann Guides, wie du quasi die unwichtigen Folgen rauslässt. Also sozusagen diesem Hauptkriegspfad quasi folgend.
Da gibt's Guides für?
Ja, weil du guckst dann in den ersten nur so eine Handvoll Folgen, wo irgendwie diese Geschichte auftaucht, mit dem, wo er dann zum Auserwählten wird und irgendwie solche Geschichten und später, gut, irgendwann guckst du quasi die komplette Staffel, außer ein, zwei Folgen, weil der Krieg sich dann so durchzieht natürlich. Ne?
Ah, da gibt's diese herrliche, da gibt's so eine Folge, da spielt die ganze Crew der Deep Space Nine Baseball.
Ja, stimmt. Stimmt.
Das kann ich sagen. Ja, aber gut.
Naja.
Bei Next Generation, da gab's auch immer Folgen, wo du denkst, ach, da probieren die Autoren jetzt mal rum. Ja. Und warum auch nicht, sollen sie machen.
Gab's auch viel Ausschuss, meiner Meinung nach.
Ja, leider. Aber das ist ein anderes Format. Es ist eben nicht die die eine, ne, bei True Detective, da kannst du nicht eine Folge reinbringen, wo die zwei eben nur also Dart spielen.
Ich meine, jede Staffel Star Trek ist eine doppelte von denen, die du heute hast, ne?
Ja, also, ja.
Heute hast du 10 Folgen pro Staffel, da hast du 24 gehabt und das 7 Staffeln lang. dass da auch mal eine Folge bei ist, die vielleicht ein bisschen abgedrehter ist und die vielleicht eine bestimmte Fan, also diese Holodeck-Folgen haben sich ja durchgezogen, ne? Da gab es immer irgendwie, wo die Detektive in den 50er Jahren gespielt haben und oder diese Wix-Bar in, war das DS9? Mhm. Was sich so durchgezogen hat, wo du manchmal gedacht hast, okay, das also hat meinen Geschmack nicht getroffen, aber offensichtlich gab es ja genug Leute, die das irgendwie auch cool fanden. Und da kannst du natürlich auch solche Experimente dann eher noch machen.
Das stimmt.
Es muss Daniel nochmal anbringen, dass Deep Space Nine ja nur von Babylon 5 geklaut hat.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja, ist leider... Das ist
alter Babylon 5-Fanboy.
Das ist leider wahr. Das haben die... Das hat Michael Straczynski, hat das irgendwie schon so vorausgeplant und dann hatte Star Trek natürlich das bessere Budget gehabt, ne? Aber Babylon 5 hat meiner Meinung nach die bessere Story. Also es ist schon ziemlich, ziemlich gut. Okay.
Ich wollte auch sagen, wir nähern uns der 1,5-Stunden-Marke.
Ja, es wird Zeit. Auf mich wartet noch Essen.
Ja, davon würde ich auch nicht von abhalten. Das ist völlig dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt's vielleicht haben wir dann noch ein paar mehr Folgen von Babylon Berlin gesehen, der großen neuen also deutschen Serie. Und wir sind ja alle Fans.
Muss ich das gucken oder kann ich das gucken?
Also ich sag mal so.
Allein für den Podcast.
Vielleicht machst du dir mal einen Blick darauf, was so das deutsche.
Ja, Fernsehen also ich muss so wissen, ob ich mich für den Podcast eher da durchquälen, damit ich mich innerlich schon mal darauf einstellen kann. Oder kann man das auch gucken und denken?
Das hängt, Patrick, das ist unfair dann, weil Daniel und ich gehen da auch auseinander, was okay. die Serie betrifft.
Die Überraschung möchte ich dir nicht verderben, Patrick.
Ja, wobei ich will jetzt nicht sagen, also ich fand's auch nicht großartig, also kann ich direkt sagen, es ist jetzt, ich fand auch nicht so gut, aber ich find's auch nicht so schlecht. Ich finde nicht, dass man sich da durchquälen muss, wenn du das jetzt so fragst, Patrick.
Okay.
Also, schau einfach mal.
Ich guck dann mal rein.
Die Alternative ist Mindhunter, das haben wir gestern auch noch irgendwie eine Folge von gesehen.
Ja, das ist eine sichere Bank.
Ja, das ist Serienkiller und so, da machst du nicht viel
falsch. Das ist bei Netflix, genau. Oder?
Ja, bei Netflix, ja, in der Tat. Okay, so, dann hören wir uns nächsten Monat wahrscheinlich wieder. Oder vielleicht nochmal irgendwie zwischendurch auf der Spielemesse. Das könnte auch sein.
So auf live. Der Spielemesse?
Ja, du hast doch so ein Mikro, wo man live irgendwie was aufzeichnet.
Ja, was auf Messen sehr gut funktioniert. Aber gucken wir mal.
Jetzt weg, keine Begehrlichkeiten. Ja. Die krieg ich schon mit, wenn es hier was Neues gibt.
Das stimmt, ja.
Und wenn wir uns vor nächsten Monat, dann ist das eine angenehme Überraschung.
Ja, wir sind gar nicht auf die Dings eingegangen, die Kommentare. Und wir haben auch den einen oder anderen neuen Patreon gehabt. Auch sehr, echt? Sehr schön. Ja, tatsächlich. Also insofern, ne, vielen Dank und fleißig okay, kommentieren. Okay. Wir lesen das alles, aber manchmal vergessen wir es irgendwie zu erzählen. Aber jetzt hatten
wir. Und dann holen wir hier ein bisschen Community, dann holen wir dann in der nächsten Folge nach. Stimmt.
Genau.
Also, kam diese Folge zu kurz, war Bundestagswahl.
Ja.
Alles kam viel,
das stimmt,
kam viel dazu.
Das ist richtig. So, dann schönen Sonntag noch und ich gehe mal zum Essen.
Guten Appetit, Daniel.
Dankeschön.
Bis dahin. Jo, tschüss.
Ciao.